Kapitel 1 Marlene. Der metallene Flur vibrierte noch immer von innen, als hätte der Berg selbst begonnen, sich ihrer nervösen Atmung anzupassen. Marlene kniete neben Lara Chen, deren Gesicht im schwachen Schein der Taschenlampe die Farbe von altem Pergament angenommen hatte. Die junge Frau lag halb aufgerichtet, gegen die kalte Stahlwand gelehnt, ihre Brust hob und senkte sich in unregelmäßigen Stößen, während ihr Körper verzweifelt versuchte, den Sauerstoffmangel zu kompensieren, der sie seit der Sabotage durch Tarasow und seine Männer geplagt hatte. »Tief und langsam«, sagte Marlene leise und legte ihre Hand auf Laras Schulter. »Ihr Körper hyperventiliert jetzt reflexartig, aber das macht es nur schlimmer. Konzentrieren Sie sich einfach auf meine Stimme.« Lara nickte schwach, ihre Augen noch immer glasig von der Panik, die sie gerade durchlebt hatte. Der Schweiß perlte auf ihrer Stirn, obwohl die Temperatur im Bunker kaum über 10 Grad liegen konnte. Es war typisch für Opfer extremen Sauerstoffmangels, dass sie nach den ersten Atemzügen und der Erleichterung in Panik verfielen, weil sich ihr Atemmuster stark beschleunigte.
»Was war das?«
flüsterte Lara zwischen 2 keuchenden Atemzügen. Marlene griff nach ihrem Handgelenk und fühlte den Puls. Noch immer zu schnell, doch langsam stabilisierte er sich. »Sie haben eine akute Hypoxie erlitten. Ihr Gehirn und Ihre Organe wurden minutenlang nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Das ist, als würden Sie plötzlich auf den Mount Everest teleportiert, ohne Akklimatisierung.«
»Fühlt sich an, als würde mein Kopf platzen oder als wäre ich eher auf den Mond teleportiert worden. Ich dachte, ich hätte es überstanden, aber...«
»Das ist die zerebrale Vasodilatation«, erklärte Marlene um Geduld bemüht und half der jungen Frau, sich aufrechter hinzusetzen. »Wenn dem Gehirn Sauerstoff fehlt, erweitern sich die Blutgefäße, um mehr Blut durchzulassen. Das erhöht den intrakranialen Druck, daher die Kopfschmerzen. Dazu kommt die metabolische Azidose. Ihre Zellen sind auf anaerobe Atmung umgestiegen und haben Laktat produziert. Ihr Blut ist ganz buchstäblich saurer geworden.« Irgendwie tat es gut, diese medizinischen Fakten herunterzuleiern und damit jemandem helfen zu können. Es verdrängte ihre eigenen Ängste und das Gefühl, dass sie gerade eigentlich gar keine Zeit zu verlieren hatten und sich an einem schrecklichen Ort befanden. Und damit meinte sie nicht nur diese Bunkeranlage. Oder auch nur diese Insel. Yamamoto stand währenddessen an der einen Spalt weit geöffneten Tür zur Kaverne, die Kalaschnikow, die Jim ihn überlassen hatte, fest in den Händen. Seine Knöchel waren weiß vor Anspannung und er warf immer wieder nervöse Blicke in die Dunkelheit dahinter. »Können wir die Tür jetzt verriegeln?«, fragte er zum 3. Mal in den letzten 10 Minuten. »Wenn die Russen zurückkommen...«
»Nein«,
unterbrach Marlene ihn. »Der Bunker hat keine funktionierende Luftversorgung mehr, schon vergessen? Wenn wir die Tür schließen, ersticken wir wie die anderen.« »Aber wenn jemand von außen...«
»Ich weiß«,
Marlene half Lara auf die Beine. Die junge Frau schwankte leicht, stützte sich aber entschlossen an der Wand ab.
»Es ist ein Risiko. Aber wenn Marcus Chen wirklich hier unten ist, wenn er derjenige ist, der all das orchestriert hat,
dann ist er unsere einzige Chance auf Antworten, falls er nicht tot ist, wie Lara befürchtet«, vollendete Yamamoto den Gedanken. Er senkte widerwillig die Waffe, aber seine Haltung blieb angespannt. »Ich mag es trotzdem nicht. Wir folgen einer Fremden in die Eingeweide eines Berges, in dem gerade viele Menschen erstickt sind, falls irgendwas von dem überhaupt stimmt. Wer kann das überhaupt noch sagen?« Lara richtete sich mühsam auf.
»Ich bin keine Fremde. Ich bin Marcus Chens nicht, das sagte ich Ihnen doch. Ich kann Sie zu ihm führen.«
»Für uns immer noch eine Fremde. Woher wissen wir, dass Sie nicht lügen?« beharrte Yamamoto.
»Warum sollte ich Sie anlügen? Was hätte ich davon?«
»Können Sie gehen?« fragte Marlene besorgt, als Lara einen unsicheren Schritt machte, froh über die Gelegenheit, die beiden unterbrechen zu können.
»Muss ich«, antwortete Lara mit einem schwachen Lächeln, in dem in etwa so viel Freude lag wie in einem verregneten Herbsttag. »Die Alternative ist, es nicht zu wissen, nicht wahr? Mein Onkel ist vermutlich tot, aber wenn nicht...«
So begannen sie ihren Weg in die Tiefen des Berges. Lara ging voran, schwankend, aber mit einer Zielstrebigkeit, die Marlene gleichzeitig beruhigte und beunruhigte. Ihre Taschenlampen warfen bizarre Schatten an die Metallwände, die sich wie schwarze Finger nach ihnen auszustrecken schienen.
Nach etwa 50 Metern in einem weiteren Gang zog Yamamoto Marlene am Ärmel zurück und flüsterte: »Sind wir nicht zu blauäugig? Wir kennen diese Frau nicht. Was, wenn sie uns in eine Falle führt? Das gefällt mir so gar nicht.« Marlene blickte zu Lara, die sich schwer atmend an der nächsten Ecke abstützte. »Welche Wahl haben wir denn? Außerdem«, sie klopfte auf Yamamotos Waffe, »sind wir ja nicht wehrlos.« »Eine Waffe gegen einen ganzen Bunker voller Unbekannter?«
»Voller Toter«,
korrigierte Marlene düster. »Hast du die Stille nicht bemerkt? Kein Summen von Maschinen, keine Stimmen, nichts. Dieser Ort ist ein Grab. Außerdem? Bisher haben sie sich offenbar verbarrikadiert. Warum sollten sie diese Taktik aufgeben, nur um andere Bewaffnete einzulassen? Das ergibt keinen Sinn.« »Es gefällt mir trotzdem nicht«, beharrte Yamamoto mit einer Grimmigkeit, die Marlene überraschte. Der Wissenschaftler wirkte ganz und gar nicht mehr wie der vorsichtige, zierliche Mann, der beim ersten Erkunden der Insel ausgesehen hatte, als gehörte er überall hin, nur nicht hierher.
Sie hörten »Die letzte Arche 2« von Joshua Tree, gelesen von Mark Bremer. Ein Hörbuch des Argon Verlags.